Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Schön, dass ihr wieder reinhört. Mein Name ist Lena Selbach und ich bin Consultant im ZDB. Worüber soll es in der heutigen Folge gehen? Wir haben ein brandaktuelles Thema mitgebracht, was die Bankenwelt aktuell bewegt. Und zwar hat am 1. April 2026 die BaFin die neunte Novelle der MA-Risk, also der Mindestanforderungen an das Risikomanagement, wie angekündigt zur Konsultation gestellt. Und darin haben die BaFin und die Deutsche Bundesbank die MA-Risk grundlegend überarbeitet. Warum? Was waren die Ziele? Ziele sind eben eine stärkere prinzipienorientierte Ausgestaltung, die Verringerung der Komplexität und auch die Ausweitung des Proportionalitätsgedankens. Das kann beispielsweise durch die differenzierten Größenklassen der Institute erreicht werden. Und was bedeutet nun die neunte MA-Risk-Novelle für Institute? Welche Neuerungen und Entlastungen ergeben sich konkret für Institute? Und was sind auch die nächsten Schritte? Auf diese Fragen möchte ich ganz gerne heute mit meinen Gästen Christian Klaus und Ulf Morgenstern Antworten finden. Christian und Ulf waren schon mehrmals zu Gast im Podcast. Ihr habt sie also gegebenenfalls bereits zu ihren Schwerpunktthemen der Bankenregulierung und der prüfungsnahen Beratung in einer der vorherigen Folgen gehört. Christian ist Partner im ZDB und Ulf Senior Manager. Lieber Christian, lieber Ulf, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, vielen Dank, Lena, für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein und einen Überblick zu geben über die, wie du gesagt hast, brandaktuellen Themen rund um die neuen MA-Risk.
Ja, auch ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Und ist ja gar nicht so lange her seit dem letzten Podcast, aber die Welt dreht sich weiter und je aktueller die Themen, desto aktueller sind wir natürlich auch.
Genau. Und was bedeutet denn jetzt nun diese neunte MA-Risk-Novelle? Und Ulf, du hast gerade gesagt, es ist gar nicht so lange her, dass ihr da wart. Aber Christian, kannst du vielleicht einmal einordnen, was die Konsultationsfassung der neunten Novelle, was der Auslöser war und wie man sie einordnen kann?
Ja, sehr gerne. Neunte MA-Risk-Novelle, ich versuche es mal ein bisschen historisch einmal einzuordnen. Also neunte MA-Risk-Novelle heißt auch zehnte MA-Risk-Version, die da ist. Wir haben die MA-Risk seit dem Jahr 2005. Davor gab es aber auch schon regulatorische Anforderungen. Es gab damals die Mindestanforderungen an die Handelsgeschäfte, an interne Revision, an das Kreditgeschäft. Also das wurde da mit den MA-Risk damals zusammengeführt und hat sich seitdem eben entwickelt. Alle 2 bis 3 Jahre gab es eine neue MA-Risk-Konsultationsfassung und ergibt sich eigentlich immer aus 2 unterschiedlichen Beweggründen, unterschiedlichen regulatorischen Regelungen. Das eine ist einmal aus der Verwaltungspraxis und den tatsächlichen Risiken, also typischerweise so die ersten Regelungen, die generell hier aufgenommen werden, sowas wie eine Funktionstrennung, sowas wie eine Trennung Markt und Marktfolge. All das hat sich ergeben aus Risiken, die sich ergeben haben, die schlagend geworden sind bei der Kreditvergabe und ja, die da eben dazu geführt haben, dass die Aufsicht stärker reguliert hat. Also ganz klar ein Indiz auf die Risiken, auf die Verwaltungspraxis. Inzwischen ist es so, dass sehr viele Themen aus Sonderprüfungen mit aufgenommen werden. Also sobald die Aufsicht selber merkt, dass es Themen gibt, die die Banken noch nicht so umgesetzt haben, wie sie es gerne hätten, wird das eben konkret in die Novelle geschrieben, in die MA-Risk reingeschrieben, um eben eine Einheitlichkeit auch sicherzustellen. Und eben das ganze Thema Risiken, also Themen, die aktuell sind, Thema Zinsänderungsrisiken, Thema Immobilieneigengeschäft, das ist ein typisches Beispiel auch für diese beiden Bereiche. Da gab es in der Vergangenheit Institute, die noch nicht so das Thema Immobilieneigengeschäft wie im Kreditgeschäft quasi aufgestellt haben, dass es da eine Funktionstrennung gab, dass es da eine Risikosteuerung gab, dass es dort entsprechend auch ein Reporting gab. Das war eben ein Auslöser dafür, dass es damals auch in die MA-Risk aufgenommen wurde. Also das ist so der erste Schwerpunkt, wie gesagt, Risikenverwaltungspraxis. Das andere ist immer die Umsetzung von Anforderungen aus der EU, insbesondere das ganze Thema EBA-Leitlinien, die eben in das nationale Recht durch die MA-Risk überführt werden. Das waren in diesem Fall, also jetzt in der neuen Version haben wir auch wieder neue EBA-Leitlinien quasi übernommen, beispielsweise die ESG-Risiken, aber auch die Leitlinie zur internen Governance sind hiermit aufgenommen worden und das ist vielleicht schon mal was, wo wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Es gibt eben in dieser neuen MA-Risk gar nicht nur um das Thema Erleichterung, auch hier haben wir zusätzliche Anforderungen, die ergeben sich eben insbesondere aus der Umsetzung von den EBA-Leitlinien. Das Ziel dieser speziellen neunten Novelle oder zehnten MA-Risk-Version, wie immer man es nennen will, ist eben, dass die Aufsicht, in dem Fall die BaFin, explizit einmal geguckt hat, okay, jetzt haben wir die 9 Versionen, 10 Versionen gehabt, wo wir immer mehr raufgenommen haben, immer mehr Anforderungen erfüllt haben und inzwischen auch einige Inkonsistenzen im Wording, im Text vorhanden sind und von daher wurde nochmal geschaut, was ist denn tatsächlich nötig. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit den Arbeitsanweisungen von Banken auch hier haben die sich immer historisch entwickelt, sind eigentlich in der Vergangenheit immer größer geworden. Da macht es auch Sinn, alle paar Jahre mal drüber zu schauen, ist das überhaupt noch notwendig, ist die Ausnahme der Ausnahme geregelt oder ist es wirklich der Standardprozess, der geregelt ist. Also kann man da möglicherweise auch Themen streichen und genau das hat die Aufsicht eben auch gemacht. Und das zeigt sich tatsächlich auch an der Länge der neuen MRIS. Bislang hatten wir 121 Seiten inklusive der Erläuterung in den MRIS. Inzwischen sind es 82, also da merkt man schon, da hat sich tatsächlich einiges getan. Der grundsätzliche Aufbau, das ist aber auch festzustellen, hat sich grundsätzlich nicht geändert, sondern der ist gleich geblieben. Es wurden aber Themen beispielsweise zum Thema interne Revision, die an zwei Regelungsstellen zu finden waren, bislang wurden zusammengeführt. Es wurden viele Erläuterungstexte ja in die eigenen Regelungsbereiche reingenommen. Es wurden auch Wörter gestrichen. Also von daher kann man sagen, das ist erstmal ein guter Weg. So viel zumindest strukturell. Was aber tatsächlich, und so haben wir es ja auch genannt, im Rahmen der neuen MRIS, das Interessante ist das Thema Prinzipienorientierung und Professionalität. Hier sieht man tatsächlich, dass die Aufsicht nochmal stärker unterscheidet zwischen einzelnen Bankgrößen, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. In der Vergangenheit kam die MRIS für sämtliche Bankenklassen, von der ganz kleinen Bank bis zur sehr großen Bank in Deutschland gegolten. Da gibt es jetzt wirklich eine Proportionalität, sodass man auch wirklich anhand der Bankgröße und vor allem an den Risiken und Komplexität von einzelnen Geschäften sich orientieren kann. Also wir haben zukünftig, ist die Frage, ob es das einfacher macht, aber grundsätzlich ist das Ziel dahinter 5 Größenklassen, wo sich die Institute dann einordnen können und die jeweiligen Anforderungen daraus ablesen können.
Okay, lieben Dank für die erste Einordnung. Das heißt also, die Aufsicht, die BaFin, hat immer wieder auch reagiert auf, du hast gesagt, auf Feststellungen in Sonderprüfungen oder auch eben die Integration von den europäischen Richtlinien. Und die Prinzipienorientierung und auch die Proportionalität sind ja jetzt auch Reaktionen auf den Markt beziehungsweise auf Stimmen von den Instituten. Kannst du da vielleicht auch nochmal ein bisschen was zu sagen, inwiefern oder warum auch die Prinzipienorientierung und die Proportionalität nochmal stärker in den Fokus rückt?
Ja, vielleicht kann ich hier auch mal einsteigen. Es ist ja so, das haben wir jetzt auch beim letzten Podcast schon gesagt, dass insgesamt so ein Trend da ist, etwas zur Deregulierung, etwas ja zur Erleichterung, zur Komplexitätsreduzierung, und das soll dieser Weg hier auch sein. Also jetzt nicht nur die reine Anzahl, was natürlich schon mal gut ist, weniger Seiten lesen zu müssen, wie wir gerade gehört haben, aber auch, dass man mehr Freiheiten gibt. Und dieses alte One-Size-Fits-All hat man jetzt auch erkannt, das funktioniert halt nicht. Deswegen auch diese 5 Klassen, die wir gleich noch vorstellen werden, mit differenzierteren Anforderungen und dann eher prinzipienorientiert. Ich mach mal ein Beispiel hier, der AT7-2, auch zu technischen Anforderungen hatte bisher halt 6 sehr komplexe Abschnitte. Das sind jetzt noch 2. Das heißt also, hier hat man das Ganze wirklich sehr zusammengefasst, da ja auch die Seitenreduktion. Heißt aber auch natürlich, ich muss jetzt dieses Prinzip, diese Prinzipienanforderung interpretieren und proportional zu meinem Risiko, meiner Größe und meiner eigenen Komplexität halt auslegen. Wir kommen nachher nochmal drauf, was es auch für die Häuser bedeutet, aber das ist sozusagen das neue Denken, und das haben wir auch schon bei anderen Regelungen gesehen, dass man jetzt immer mehr mehr Verantwortung wieder auf die Häuser zurücklegen wird. Christian sprach ja von der Historie. Die ersten Werke waren auch noch sehr schlank gewesen. Man hat dann so ein bisschen immer mehr regeln wollen, regeln müssen und geht jetzt mal den Schritt wieder zurück und verlagert ein bisschen Verantwortung mehr auf die Institute.
Okay, verstanden. Und Ulf, du hast schon gesagt, wir gehen gleich auch nochmal genauer auf die Größenklassen und die Neuerungen ein. Kannst du vielleicht schon mal erklären, was die Größenklassen sind, beziehungsweise auch was die bedeuten in der neuen Novelle?
Genau, gerne. Also wir haben 4 Klassen, die sich aus den MRIS ergeben, und noch eine 5., die man nicht vergessen sollte, die ich auch gerne gleich noch erwähnen werde. Fängt also ganz unten an und auch wirklich vom Namen her so genannt, sehr kleine Institute bis 1 Milliarde. Da gibt es auch nochmal spezielle Erleichterungen, die wir nachher auch noch einmal kurz vorstellen werden, wo man gesehen hat, das sind wirklich Häuser, die sehr unkomplex sind, sehr einfaches Geschäft oftmals haben und die dann auch entsprechend ja mit robusteren, aber auch einfacheren Methoden dann auskommen können. Die nächste Stufe darüber wären dann halt die Institute so von 1 bis 5 Milliarden, SNCE, also Small and Non-Complex Institutions, aus der CR3 abgeleitet, also kleine Institute, also einen Schritt mehr, schon etwas natürlich mehr Geschäft, etwas mehr Komplexität, aber immer noch unter 5 oder bis 5 Milliarden überschaubarer an der Stelle. Und auch hier gibt es spezielle Erleichterungen, die man da für diese Institute eingeräumt hat. Dann kommt eigentlich der große Schritt nach oben. zwischen 5 und 30 unterscheiden die Emeristen dann nicht mehr. Dann gelten halt dann die Regelungen sozusagen für alle Institute und das auch das Neue jetzt und auch das sicherlich auch für viele Häuser, die es betrifft, auch ganz sinnvoll. Für Häuser über 30 Milliarden, also die SIs, die Significant Institutions, da gelten die Emeristen jetzt gar nicht mehr. Die haben sowieso ja die EBA-Guidelines umzusetzen, auch schon früher in der Regel umzusetzen. Wobei, wenn man sich einmal anschaut, die Vorgaben des SSMs und dann auch der MRISC, haben wir natürlich einen sehr hohen Deckungsbereich. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen, diese Sachen vergessen würde, aber es ist halt ein anderer Regelungskreis. Waren jetzt vier, wer jetzt aufgepasst hat. Ich hatte den fünften ja noch avisiert. Man sollte nicht ganz vergessen, auch die bedeutenden Institute gemäß KWG, also die von 15 Milliarden bis 30 Milliarden, die sind nicht in der MRISC geregelt, aber auch hier haben wir gewisse Vorgaben, die zu beachten sind. Zum einen müssen mehr Ausschüsse dann dort aufgestellt werden, aber auch, das zeigt die Praxis, dass bei diesen Häusern auch die Emeristen strenger geprüft, strenger ausgelegt werden, sodass also diese Grenze von 15 Milliarden auch durchaus nochmal auch bedeutsam sein kann, dass danach halt auch nochmal eine etwas andere Regulatorik, andere Anforderungen der Aufsicht dann zum Greifen kommen.
Okay, alles klar. Und jetzt hast du die Größenklassen ja vorgestellt, lieben Dank dafür, und bist viel auf die Bilanzsumme als Kategorisierungsmerkmal eingegangen. Bleibt es denn nur bei der Bilanzsumme sozusagen? Also es wird die Größe dann nur anhand der Bilanzsumme gemessen?
Nein, das ist halt ein Indikator, der natürlich auch leicht zu fassen ist. Es geht wirklich auch hier nochmal nach Komplexität, nach Risikogehalt. Also wenn jetzt eine kleine Volksbank, kleine Sparkasse als Beispiel sehr risikoreiche Geschäfte machen würde, dann würde natürlich die Aufsicht hier auch die entsprechenden Methoden erwarten, auch entsprechendes Risikomanagement erwarten. Also es ist eine Hilfsgröße, anhand derer man sich orientieren kann. Am Ende des Tages aber zählt das einzelne Institut, zählt dann deren Risikolage, deren Geschäftsgebaren. Und es gab ja in der Vergangenheit, gerade in den letzten beiden Jahren, ja auch durchaus Beispiele von kleineren Häusern, die mit risikoreicheren Geschäften dann nicht so glücklich gelaufen sind.
Mhm. Vielleicht in Ergänzung. Es sind ja auch immer die Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Also unabhängig von der Größenklasse ist es immer erforderlich, wenn individuell zusätzliche Risiken da sind, wenn da zusätzliche individuelle Prozesse oder Risikengovernance vorhanden sind, ist es immer erforderlich, dass man individuell schärfere Regeln als die Mindestanforderungen dann festlegt.
Vielleicht auch hierzu nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Wenn jetzt ein kleines Haus, aber grenznah aufgestellt ist, zum Beispiel zur Schweiz hin und auch sehr viel Geschäft hat mit Schweizer Franken, wird man da natürlich ein anderes Risikomanagement, auch der Währungsrisiken, erwarten, als bei einem Haus mitten in Deutschland, was jetzt eher wenig jetzt Auslandsverkehr hat. Also auch da muss man immer halt genau schauen, was sind die Kerngeschäftsfelder, welche Risiken habe ich und wie angemessen werden die dann auch gemanagt.
Ja, okay, verstanden. Das heißt aber, es gibt jetzt nochmal diese neue Klassifizierung, aber diese besondere Behandlung von Risiken, die gegebenenfalls in Instituten dann auch durch ihre Komplexität entstehen, müssen dann eben auch noch berücksichtigt werden. Aber das wäre in der neunten Novelle keine Neuerung, oder? Das war so oder so schon.
Genau, das ist immer schon so gewesen und das ist ja auch die Herausforderung, dass man immer halt sich gewahr sein soll, deswegen ja auch dann die entsprechenden Analysen fahren soll. Was sind meine Risiken? Wo sind meine Schwerpunkte? Und auch selber sich überlegen soll, wie angemessen halte ich denn diese Vorgehensweise, um auch meiner Verantwortung, die ja auch verankert ist, dann auch gerecht zu werden.
Okay. Und Ulf, kannst du vielleicht jetzt auch noch mal ein paar Beispiele geben oder ein bisschen erklären, welche konkreten inhaltlichen Neuerungen sich ergeben?
Gerne. Also es ist auch eine ganze Reihe wieder. Ich würde jetzt mal so eine Auswahl treffen. Vielleicht hier schon mal so als Avis. Wir arbeiten gerade an einem Banking-Hub-Artikel, der auch jetzt sehr zeitnah veröffentlicht wird. Da kann man das Ganze auch nochmal dann nachlesen. Das würde heute den Rahmen sprengen, alles hier im Detail vorzustellen. Aber gehen wir mal darauf ein. Es ist einmal, Christian sprach es ja an, ESG-Risiken. Diesmal ausdrücklich jetzt als Risikofaktor, als risikotreibender Faktor aufgenommen worden sind und also in Umsetzung der EBA-Richtlinie und wirklich über die ganze Strecke von Risikoinventur, über die Strategie, die Steuerung, Berichterstattung halt aufzunehmen sind. Ich glaube, hier werden noch das eine oder andere Haus noch etwas nachlegen müssen gegenüber den Umsetzungen, die wir bisher gesehen haben. Zweiter Aspekt ist der ganze Bereich IKT, also IT-Risiken. Auch die werden jetzt explizit als Risikoart dann dort hinterlegt und müssen genauso im Obrisk damit berücksichtigt werden. Hier haben wir auch eine sehr enge Verzahnung dann hinterher dann zu DORA. auch hier wiederum über die Risikoinventur mit Strategien, auch mit entsprechenden Analysen, Sensitivitätsanalysen auch zu hinterlegen. Heißt also, hier hat man nochmal, aber das ist ja auch so seit letzten Jahren einmal ein Schwerpunktthema der Aufsicht gewesen, IT-Risiken, das auch nochmal wieder halt in die MRist nochmal mehr verankert. Drittes Beispiel vielleicht noch, ist einmal auch das Aufsichtsorgan. Hier hat man nochmal die Rolle klarer formuliert, sowieso stand es bisher nicht drin. Also regelmäßige Informationen, strukturierte Informationen, unverzügliche Eskalationen, Informationen über die Berichte, über Risikoinventuren. Also hier erwarten wir aus der Praxis eher wenig Anpassungsbedarf. Ich glaube, da sind die Aufsichtsorgane schon bisher in den meisten Häusern gut informiert worden. Das werden vielleicht dann eher Details sein, aber auch hier nochmal die Rolle, die Verantwortung halt klarer auch formuliert. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von, ich sag mal, Detailänderungen. Mal zwei Beispiele vielleicht aus dem Bereich auch Kreditgeschäft. Also nochmal Klarstellung, dass also Sicherheitenbewertung also wirklich immer grundsätzlich außerhalb des Marktbereichs sein muss. Also auch Dinge, die wir vielleicht nicht immer in jedem Haus so klar waren oder auch nicht bei jedem Grenzen klar waren oder aber auch eine Sicherheitenbewertung vor Kreditvergabe. Also hier nochmal Klarstellung, dass man das also entsprechend ja vor einer Zusage dann auch bewertet haben muss. Hier wird man sicherlich nochmal reinschauen müssen, ob alle Prozesse das so hergeben. Und last but not least noch ein Beispiel vielleicht. Auch das Modellieren der Einlagen im Anlagebuch, also von unbefristeten Einlagen ohne entsprechende Zinsbindung. Da gibt es auch neue Vorgaben. Auch hier haben wir natürlich dann halt wiederum Auswirkungen auf das Zinsrisiko, sodass natürlich hier auch dann nochmal wieder zu prüfen ist, ob die Modelle diese Vorgaben, diese Zeitfristen jetzt heute schon hergeben oder man das Ganze nochmal neu gestalten muss.
Also lieben Dank für die Beispiele, für die Neuerungen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es ja Erleichterungen geben soll, insbesondere auch anhand der Größenklassen. Diese Beispiele zeigen ja jetzt auch nochmal, dass auf die Institute ja auch eben neue Faktoren zukommen, die sie dann eben auch berücksichtigen müssen. Christian, hast du vielleicht jetzt auch nochmal ein paar Beispiele oder kannst sagen, wie sich jetzt Entlastungen ergeben würden? Also neben den Anforderungen, die jetzt zusätzlich hinzukommen, was ergeben sich denn konkret für Entlastungen und wie substanziell sind die denn eigentlich?
Genau, ich würde ähnlich vorgehen wie Ulf, würde ein paar Beispiele nennen, weil natürlich, auch wenn es jetzt nur noch 80 Seiten sind, ist natürlich relativ viel Regelungstext ist, sodass wir uns mal auf ein paar wesentliche Dinge konzentrieren können. Also es gibt grundsätzlich Erleichterungen einmal für alle und dann eben aber auch explizit nach den Größenklassen, die Ulf einmal vorgestellt hat. Vielleicht fange ich mal mit den Erleichterungen für alle Institute an, die wirklich dann auch einen Mehrwert für alle bringen, weil, also man muss immer ein bisschen unterscheiden, natürlich sind die Erleichterungen auch nicht einfach nur Erleichterungen, sondern die sind natürlich auch abgeleitet aus der Verwaltungspraxis. Also es macht halt Sinn, Erleichterungen da zu schaffen, wo es einfach Richtung Risikomanagement nicht so relevant ist, die Themen im Detail anzugehen. Also sind so eher formelle Themen, die zu Belastungen geführt haben, aber keinen wirklichen Mehrwert geboten haben. Insofern sind das die Themen, die die Aufsicht dann auch rausgestrichen hat oder verschärft oder erleichtert hat. Gerade das Thema Wesentlichkeitsschwelle ist einer dieser Punkte, gerade beim Thema Risikodeckungspotenzial in der ökonomischen Perspektive. Da hat die BaFin eben eine Wesentlichkeitsschwelle von 5% festgesetzt, wo man wirklich einen ganz klaren Referenzwert hat, an dem man die Abgrenzung der wesentlichen Risiken vornehmen kann. Ist tatsächlich relativ untypisch, dass die Aufsicht wirklich konkrete Prozentsätze, konkrete Vorgaben macht. Hier hat sie das getan und hier kann man sich wirklich gut orientieren. Was aus meiner Sicht eine der wesentlichen Erleichterungen bei den neuen MRisk ist, das ganze Thema Validierung. Also bislang mussten sämtliche Validierungen von Modellen, von Risikomanagement-Systemen, von auch Grenzen im Kreditgeschäft beispielsweise jährlich validiert werden. Zukünftig ist das nur noch erforderlich bei einer Erstvalidierung, dann alle 3 Jahre oder eben, wenn sich wesentliche Änderungen ergeben haben. Also als konkretes Beispiel, die Risikorelevanzgrenze im Kreditgeschäft muss nicht mehr jährlich validiert werden, sondern wenn sich die Risiken im Portfolio nicht wesentlich verändert haben, kann das auf alle 3 Jahre abgestellt werden, was eben bürokratische Entlastung mit sich bringt. Öffnungsklauseln vielleicht als das kleines Beispiel. Bislang, das haben wir immer wieder bei Sonderprüfungen erlebt, dass eine Aufsicht gefordert hat, ja, liebes Institut, stellen Sie uns mal sämtliche Öffnungsklauseln der MRist dar, die Sie nutzen. Das sind natürlich zukünftig nochmal theoretisch viel mehr, weil natürlich mehr Erleichterungen möglich sind und das würde mehr Aufwand führen. Eine Übersicht über die genutzten Öffnungsklauseln wird aber zukünftig nicht mehr gefordert, sodass das zumindest an einem einzentralen Dokument nicht mehr gesammelt werden muss. Was auch eine Änderung ist, also wir hatten bei den letzten 1-2 Novellen immer mal wieder, dass es Verweise auf die EBA-Leitlinien gibt. Wir haben ja eben gesagt, die EBA-Leitlinien sind europäische Vorgaben, die nicht 1-1 umzusetzen sind von den deutschen Instituten, sondern die werden halt durch die MRisk ins nationale Recht quasi eingeführt. Und da hat sich die Aufsicht in der Vergangenheit relativ einfach gemacht und hat bei einzelnen Bereichen einfach auf die EBA-Leitlinie verwiesen. Und damit wurde die EBA-Leitlinie eben auch relevant für die deutschen Institute. Diese Verweise sind zumindest teilweise entfallen. Das ist schon mal positiv, nicht überall. Gerade die EBA-Leitlinie zur Kreditvergabe und Überwachung ist noch zu einem großen Teil gültig. Aber zum Beispiel beim Thema Risikofrühwarnsysteme im Kreditgeschäft, da ist der konkrete Verweis auf die Kriterien, die in der EBA-Leitlinie, und das sind relativ viele, genannt sind, ist weggefallen, sodass die Institute mehr Spielraum für die individuelle Ausstattung haben. Als nochmal ein letztes Beispiel für die generellen Erleichterungen ist vielleicht das ganze Thema Immobilieneigengeschäft. Das hatte ich eben auch schon als Beispiel genannt, dass es ein Faktor war, der reingenommen wurde, weil sich die Risiken da erhöht haben, beziehungsweise weil Institute mehr dort getan haben im Bereich Immobilieneigengeschäfte. Und da war eben die zusätzliche Anforderung in der Vergangenheit ab einem Schwellenwert von grundsätzlich 30 Millionen Euro, beziehungsweise 2% der Bilanzsumme der Buchwerte von den Immobilien erforderlich. Das wurde angehoben auf 40 Millionen, beziehungsweise 4% der Bilanzsumme. Insofern gerade die Institute, die da knapp unter der 30 Millionen Grenze waren bislang, die können nochmal ein bisschen durchatmen. Die 40 Millionen Grenze ist nochmal etwas weiter entfernt. Grundsätzlich also das Ganze erstmal zu begrüßen. Man sieht, dass die Prüfungspraxis sich hier widerspiegelt, dass hier Themen reingenommen wurden, die wirklich nur formell waren. Und was eben sich jetzt noch zusätzlich ergibt, sind die Erleichterungen für die Größenklassen, die Ulf eben vorgestellt hat, also für die kleinen Institute beispielsweise, dass es eine flexiblere Funktionstrennung zwischen Marktfolge und Risikokontrolling gibt auf Geschäftsleiter- bzw. Bereichsleiterebene. Das ganze Thema Verzicht auf eine Trennung von Modellentwicklung, Modellvalidierung ist nochmal eins der Themen, die dort aufgenommen wurden. Wir haben vereinfachte Ansätze bei der Risikoanalyse von Auslagerungen und Möglichkeiten einer vereinfachten unterjährigen Risikoberichterstattung, auch wenn sich die Risiken nicht wesentlich verändert haben. Also auch da nochmal zusätzlich zu den eben genannten Themen weitere Erleichterungen. Und zuletzt auch für die sehr kleinen Institute, also die unter einer Milliarde Bilanzsumme, ergeben sich nochmal weitreichende Änderungen. Da muss man sagen, die sind aber auch nicht ganz neu, weil sie haben sich tatsächlich schon durch das Aufsichtsschreiben im Jahr 2024, wo schon über Erleichterungen geschrieben wurde, ergeben haben. Die wurden jetzt eben in die MRISC übernommen. Da sind solche Sachen wie im Bereich Stresstest, dass dort zum Beispiel keine inversen Stresstests durchgeführt werden müssen, dass das ganze Thema Compliance und interne Revision in Richtung Auslagerung etwas vereinfacht wird und dass eben auch in der Kreditpraxis eine Rotation bei der Bewertung von Immobiliensicherheiten beispielsweise nicht notwendig dort ist, was wahrscheinlich aufgrund der personellen Ausstattung dieser Institute eh schwierig ist, da mit mehreren Gutachtern auch nochmal zu arbeiten. Insofern auch da nochmal zusätzliche Erleichterung und das geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Wir sehen aber, wir sind sehr, sehr im Detail. Es ist jetzt nicht so, dass die MRS komplett einmal neu geschrieben wurden und alles, was bislang galt, nicht mehr gültig ist, sondern es sind einfach punktuelle Erleichterungen, die aber hoffentlich zu einem, zumindest zum Teil, Erleichterung der einzelnen Institute führen.
Wie geht es denn jetzt aber auch mit der neunten MRISC-Novelle weiter? Also wir haben die Konsultationsfassung ja jetzt Anfang April erhalten. Und was wären denn jetzt die nächsten Schritte der Aufsicht?
Vielleicht erst nochmal so ein kleiner Schmunzler. Sie kamen ja am 1. April. Manch einer mag das für einen Scherz gehalten haben, ist es aber nicht. Insofern, also bitte ernst nehmen. Und die Aussage von Christian ist nicht alles neu. Wenn man einmal reinguckt, erschreckt man erstmal, gerade in der Änderungsfassung, weil es ist schon wirklich überall rot. Liegt aber daran, dass halt, so wie ausgeführt, was gestrichen worden ist, was zusammengefasst worden ist. Also insofern, man wird vieles auch noch wiedererkennen, auch wenn man auf den ersten Blick meint, es wäre komplett neu geschrieben worden. Ja, wie geht's weiter? Vielleicht zum Zeitrahmen erstmal. Es läuft jetzt gerade auch die Stellungnahme. Bis zum 8. Mai können entsprechende Stellungnahmen abgegeben werden. Die werden jetzt gerade ausgearbeitet, über die Verbände auch vor allen Dingen. Dann wird die Aufsicht es anschauen. Es ist ja schon mal grob gesagt worden, dass man sich so eine Veröffentlichung zum Ende des Jahres vorstellen kann. Wir hatten ja schon diverse Male, das ist ja kurz vor Weihnachten, eine Novelle dann halt auch dann aufgelegt worden ist. Das muss man jetzt abwarten. Ganz konkrete Aussage gibt es nicht, aber wir erwarten das zum Jahresende. Und wir erwarten auch, dass es keine großen Übergangsfristen geben wird. Das heißt also, nicht, dass man sagen kann, in einem halben Jahr, in einem Jahr treten dann erst die Sachen in Kraft, sondern man sollte sich darauf einstellen, dass ja das meiste oder wirklich alles dann halt schon mit Veröffentlichung dann auch dann in Kraft tritt, also auch keine große Zeit da mehr bleibt, sich dann halt daran auszurichten. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, sich jetzt mit den Themen zu befassen und zu schauen, welche Erleichterung gibt es, welche will ich in Anspruch nehmen, weil auch das muss ja verändert werden im Haus. Auch hier müssen ja dann Veränderungen in Prozessen, Arbeitsanweisungen angegangen werden. Aber auch natürlich, welche zusätzlichen Anforderungen gilt es umzusetzen. Und gerade der Bereich ESG und IT-Risiken wird man auch nicht innerhalb von 2 Wochen dann halt die Anpassung vornehmen können. Also insofern sollte man sich jetzt dann schon noch in der laufenden Phase der Konsultation damit beschäftigen.
Genau, vielleicht ergänzend, man muss auch sehen, die letzten Konsultationen und die Endfassung, da hat sich nicht wesentlich viel geändert. Von daher würde ich da auch das unterstreichen, was Ulf gesagt hat, gerne jetzt schon befassen. In der Vergangenheit wurde es dann doch immer recht knapp, wenn die tatsächlichen MRs veröffentlicht wurden. Gehen wir davon aus, Oktober, November sind halt nicht mehr so viele Wochen Zeit, um das anzupassen. Insofern lieber früh starten, als dann am Ende irgendwie in zeitliche Engpässe zu kommen. Ich gerne noch mal kurz anbringen möchte, Ulf hat dann den zeitlichen Ablauf der eigentlichen MRs besprochen. Ich würde ein bisschen Werbung nochmal machen. Wir haben neben dem Podcast irgendwie noch 3 weitere Themen, die wir einmal hier vielleicht ansprechen können. Und Lena können wir vielleicht auch im Nachgang in die Shownotes einmal einfügen. Wir werden einen Banking-Hub-Artikel hierzu veröffentlichen. Wir haben eine Landingpage veröffentlicht, wo wir alles auch ZDB-seitig sammeln, was wir dort an Neuerungen, an Einflüssen mitnehmen. Und wir haben auch ein explizites Webinar, wo wir auch alle Hörerinnen und Hörer gerne einladen am 13. Mai, wo wir auch nochmal über die Themen drüber gehen. Also von daher würden wir uns freuen, wenn da möglichst viele auch der Hörerinnen und Hörer teilnehmen.
Ja, sehr cool. Lieben Dank für den Einblick nochmal. Genau, ihr hattet es ja schon vorher angeteasert, dass noch ein bisschen was kommt. Wir werden die Links auf jeden Fall alle noch in den Shownotes integrieren, sodass ihr da dann auch eben auf den Artikel, auf die Landingpage und auch auf die Anmeldung für das Webinar kommt.
Vielleicht zum Schluss nochmal eine Gesamtbewertung. Also wie bewerten wir denn jetzt diese neuen MRs? Wir haben es ja schon immer so ein bisschen angerissen. Also es ist ein Aufräumen, es ist ein sicherlich Schritt in eine Richtung, dass es übersichtlicher wird, weniger komplex. Das war auch das Ziel der Aufsicht. Wir haben aber auch gezeigt, es geht nicht nur zurück, es gibt auch neue Anforderungen und Anforderungen sind jetzt auch richtigerweise proportional nach Größenklassen halt aufgestellt. Und letzter Satz dazu, es sind auch diese Prinzipienorientierung. Und da vielleicht nochmal so eine abschließende Sichtweise drauf. Das hat immer Chancen und Risiken. Natürlich ist es erstmal gut zu sagen, ich kann als Institut entsprechend selber ausgestalten nach einem Prinzipvorgabe, wie ich eine Methode, einen Prozess gestalte. Das Risiko natürlich dabei ist immer, dass natürlich dann im Rahmen einer zum Beispiel 44er Prüfung die Aufsicht das anders einwertet. Und natürlich, je weniger konkret Dinge vorgegeben sind, desto eher kann ich natürlich aus Sicht einer Aufsicht Dinge anders oder vergessen haben umzusetzen. Deswegen hat man ja in den letzten Jahren immer mehr halt reingeschrieben, weil das halt oftmals Dinge waren, die man erwartet hätte im Rahmen von Prüfungen, aber nicht gesehen hat. Das wird sich jetzt zeigen müssen, auch dann hinterher, wenn die MRs mal wirken, inwieweit halt diese Verantwortungsübernahme und auch ja Chance nicht auch auf der anderen Seite hinterher wieder zu einem Risiko werden kann, wenn dann halt in Prüfungen Erwartungen der Aufsicht widerprallen auf Erwartungen oder Annahmen der Institute und die nicht zusammenpassen.
Vielen Dank, Ulf und Christian, für den Austausch. Es waren super interessante Einblicke dabei zur 9. MRisk-Novelle. Genau.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir bleiben an dem Thema dran und freuen uns schon über zukünftige Podcasts zu dem Thema und sind sehr gespannt, wie gesagt, wie die Banken das Thema 9. MRisk-Novelle umsetzen.
Ja, von meiner Seite herzlichen Dank und wir freuen uns auch auf Fragen, auf Anregungen, also gerne auch auf uns zukommen. Wir wollen es ja auch gerne nutzen, um dann halt ins Gespräch, in Kontakt zu treten.
Zum Beispiel per Mail oder per Social Media. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und teilt den Podcast mit eurem Netzwerk. Wir freuen uns auf euch bei der nächsten Folge von Sound of Finance. Lieben Dank und bis dahin.